Deutschlandfunk.
Herzlich willkommen. Ihr seid im Hörsaal von Deutschlandfunk Nova. Wir suchen jede Woche zwei wichtige und gute Vorträge aus dem großen Angebot ausgezeichneter Forschung an deutschen Unis und Instituten. Ich bin Katja Weber und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute geht es bei uns um ein Kapitel der DDR-Rechtsgeschichte, und zwar um eins, das lange Zeit lieber dethematisiert worden ist.
Die genaue Anzahl der in der DDR ausgesprochenen und vollstreckten Todesurteile ist nach wie vor unbekannt. Seit den 60er Jahren setzte die DDR alles daran, um Hinrichtungen zu verheimlichen. Ausgenommen blieben einige wenige Verfahren, von denen sich das Regime einen propagandistischen Mehrwert versprach. Ausgerechnet der sozialistische Staat, der in den Jahren zuvor eine kritische Erörterung des Themas am konsequentesten und verbunden hatte, schaffte als erster die Todesstrafe ab.
Am 17. Juli 1987 nämlich. Als erstes Land des Warschauer Paktes schafft die DDR im Sommer 87 die Todesstrafe ab. Der Strafrechtler Arndt Koch interessiert sich für die Hintergründe. Woher kommt, so ziemlich unverhofft, diese Kehrtwende bei der Todesstrafe, nachdem 181 Todesurteile vollstreckt worden sind? Welche Verbrechen wurden zuvor mit dieser Höchststrafe belegt und wie sind diese Urteile und die Todesstrafe an sich begründet worden? Welche Argumente sprechen dann 1987 auf einmal für die Abschaffung der Todesstrafe? All das legt er ebenso nüchtern wie fesselnd dar. Arndt Koch ist Strafrechtler an der Universität Augsburg und dort ist er auch zuständig für juristische Zeitgeschichte. Seinen Vortrag hat er am 7. Januar 2026 gehalten an der Universität Greifswald im Rahmen der Greifswalder Rechtsgespräche. Die befassen sich aktuell mit dem Recht im Sozialismus. Kochs Vortrag heißt »Wahrhaft menschlich – Theorie und Praxis der Todesstrafe in der DDR«.
Am 17. Juli 1987 schaffte die DDR als erstes und einziges Land des Warschauer Paktes die Todesstrafe ab. Sie sehen hier aus dem Bundesarchiv den seinerzeitigen Beschluss des Staatsrats der DDR. Am nächsten Tag veröffentlichte das Neue Deutschland den Beschluss auf der Titelseite und würdigte den Schritt in der Folgeausgabe, Zitat, als überzeugenden Ausdruck des zutiefst menschlichen Charakters der sozialistischen Staats- und Gesellschaftsordnung. Aber wie schon in den vergangenen Jahrzehnten zuvor erhielt die Öffentlichkeit keine Informationen über die Vollstreckungspraxis der letzten Jahrzehnte. Es blieb bei der allgemeinen Berufung auf den sozialistischen Humanismus, der in früheren Jahren, wie ich noch zeigen möchte, zur Rechtfertigung der Todesstrafe herangezogen worden war. In meinem heutigen Vortrag möchte ich zunächst die Anwendungshäufigkeit der Todesstrafe, ihre Anwendungsbereiche und dann die Arten der Vollstreckung beleuchten. Skizzieren möchte ich auch die Haltung der ostdeutschen Rechtswissenschaft zur Todesstrafe. Gefragt wird dann schließlich nach den maßgeblichen Gründen für die überraschende Abschaffungsentscheidung. Und am Ende gilt es dann, die spezifischen Besonderheiten offenzulegen, die für den Umgang des sozialistischen deutschen Staates mit der Todesstrafe charakteristisch waren. Aber um eins vorwegzunehmen, dass die DDR die Todesstrafe kannte und bis 1981 Menschen exekutierte, stellt für sich genommen natürlich keine Eigenart sozialistischen Strafrechts dar. Und erlauben Sie mir daher bitte zum Zwecke der historischen Einordnung einen kurzen, einleitenden Seitenblick auf die Todesstrafenabschaffung in Europa. Heute gilt die Ächtung der Todesstrafe als Grundbestandteil des europäischen Menschenrechtsverständnisses, als regionales Völkergewohnheitsrecht. Sie wissen, dass Artikel 2 Absatz 2 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union sagt, niemand darf zur Todesstrafe verurteilt oder hingerichtet werden. Die Überwindung der Todesstrafe macht einen Teil der europäischen Identität aus, durchaus auch in Abgrenzung zu außereuropäischen Mächten wie China oder den USA. Bei allem berechtigten Stolz über das Erreichte sollten wir Europäer aber allzu hohe Töne oder gar das Demonstrative zur Schau stellen moralischer Überlegenheit vermeiden. Eine solche Haltung wäre nicht nur kontraproduktiv, sondern auch geschichtsvergessen. So darf nicht aus dem Blick geraten, dass die Todesstrafe erst vor wenigen Jahrzehnten aus den Strafgesetzbüchern Westeuropas verbannt worden ist. So etwa in Frankreich 1981, Spanien 1995, Polen 1997, Großbritannien 1998 oder in der Türkei und Griechenland jeweils 2004. Letzte Hinrichtungen fanden statt 1977 in Frankreich, 84 in der Türkei, 88 in Polen, 92 in Serbien und 1996, vor 30 Jahren also in Lettland. Nicht übersehen werden darf zudem, dass in der Bundesrepublik Deutschland bis in die 60er Jahre hinein sowohl eine deutliche Bevölkerungsmehrheit als auch zahlreiche Spitzenpolitiker, darunter auch Bundeskanzler Adenauer und Mitglieder des Bundeskabinetts, für die Wiedereinführung der Todesstrafe votierten. Unter den bürgerlichen Parteien hatte diese Haltung in den 1950er Jahren im Bundestag eine Majorität. Mit Blick auf die seinerzeitige Verbreitung der Höchststrafe konnten Gegner der Todesstrafenbeseitigung noch in den 1960er Jahren in der Bundesrepublik nicht zu Unrecht einwenden. Artikel 102, der die Todesstrafe beseitigt hatte, stehe, Zitat, im Gegensatz zu den Auffassungen fast der gesamten zivilisierten Welt. Vor selbstgefälliger europäischer Menschenrechtsrhetorik ist nach alledem zu warnen. Vor allem auch, wenn man sich vor Augen führt, mit welcher grausamen Methode etwa Spanien bis Mitte der 1970er Jahre Menschen zu Tode wirkte. Die Garrotte sehen Sie hinter mir. Doch nach diesem Seitenblick zurück zur DDR und dem angekündigten ersten Punkt, den Anwendungszahlen. Die genaue Anzahl der in der DDR ausgesprochenen und vollstreckten Todesurteile ist nach wie vor unbekannt. Überhaupt bleibt der Forschungsstand zur Geschichte der Todesstrafe weiterhin lückenhaft. Monographische Darstellungen fehlen. Jüngste Schätzungen sprechen von 232 verkündeten Todesstrafen und 181 Vollstreckungen. Die letzte Hinrichtung, so viel steht jedenfalls fest, wurde im Juni 1981 gegen Dr. Werner Teske, einen Hauptmann der Staatssicherheit, vollstreckt. Teske hatte Gelder unterschlagen und Geheimmaterial gesammelt, um seinen Übertritt in den Westen vorzubereiten. Die Verurteilung erfolgte wegen Fahnenflucht und Spionage jeweils in einem besonders schweren Fall. Insgesamt wurden in der DDR 3 Frauen exekutiert, alle in den 1950er Jahren. Eine Spionin, über die noch zu sprechen sein wird, eine Überläuferin und eine sogenannte KZ-Kommandeuse nach den Ereignissen des 17. Juni 1953. Den zahlenmäßigen Höhepunkt der Todesstrafe bildete die sogenannte stalinistische Phase der DDR-Justiz zwischen 1950 und 1955. Seit den 1960er Jahren ging dann die Anzahl der Hinrichtungen merklich zurück. Im Vergleich zu den sozialistischen Bruderstaaten kam es in der DDR zu relativ wenig Hinrichtungen. So sprachen etwa die Gerichte der Sowjetunion noch in den 80er Jahren jährlich rund 750 Todesurteile aus. Auch in Polen war die Todesstrafe alles andere als eine Seltenheit. Zwischen 1980 und 1988 wurden rund 60 Menschen wegen Mordes exekutiert. Eine Sonderstellung nimmt bis heute bekanntlich die Volksrepublik China ein. Ernstzunehmenden Schätzungen zufolge werden dort jährlich zwischen 1.000 und unfassbaren 15.000 Menschen jährlich exekutiert. Bis 1968 ließ die DDR die Verurteilten durch die Guillotine töten. Nach Erlass des DDR-StGB von 1968 erfolgte die Vollstreckung nach sowjetischem Vorbild durch Erschießen. Genauer durch einen unerwarteten Nahschuss in den Hinterkopf. Eine Neuerung, die gemäß einem internen Papier des Ministeriums für Staatssicherheit, Zitat, im Interesse des humanitären Anliegens unseres sozialistischen Strafrechts erfolgte. Zur Ausführung der Exekution trat der Scharfrichter, der sympathische Herr rechts auf dem Bild, von hinten an sein Opfer heran, wenn dieses in den leeren Hinrichtungsraum geführt wurde. Ohne den Kopf des Verurteilten mit seiner Waffe zu berühren, gab er den tödlichen Schuss ab. Bis 1956 fanden die Exekutionen zentral im Dresdner Gefängnis am Münchner Platz statt. In der kurzen Tauwetterperiode bis Ende der 50er Jahre, Stichwort Entstalinisierung, blieben Hinrichtungen ausgesetzt. Nach diesem kurzen Intermezzo kehrte die Todesstrafe in die Justizpraxis zurück. Ab 1960 diente ein streng geheim gehaltener Trakt im Leipziger Gefängnis als zentrale Hinrichtungsstätte. Heute findet sich hier eine sehenswerte Gedenkstätte. Zum Anwendungsbereich. Die Todesstrafe fand in der DDR bei NS- und Kriegsverbrechen, bei Staatsschutzdelikten sowie bei Mordanwendung. Paragraph 60 Absatz 1 des DDR-StGB von 1968 sagt lapidar, Zitat, die Todesstrafe wird, soweit sie das Gesetz zulässt, gegen Personen ausgesprochen, die besonders schwere Verbrechen begangen haben. Eine Auflistung der einzelnen Straftatbestände unterblieb aus gutem Grund. Dann nämlich wäre auf einen Blick erkennbar gewesen, dass das Gesetz in nicht weniger als 21 Tatbeständen, einschließlich Militärstraftaten, die Todesstrafe androhte. Das ist eine bemerkenswert hohe Zahl. Bedenkt man, dass im Wilhelminischen Reichsstrafgesetzbuch von 1871 in Friedenszeiten lediglich auf 2 Delikte die Todesstrafe stand. Von den todeswürdigen Verbrechen entfielen 7 Tatbestände auf Staatsschutzdelikte, 4 auf Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit und 9 auf das Militärstrafrecht. Hinzu kam Paragraph 112 Absatz 2 DDR-StGB, der für bestimmte Begehungsweisen des Mordes als Nachfolger von 211 Reichsstrafgesetzbuch fakultativ die Todesstrafe androhte. Genaue Zahlenangaben zu Todesurteilen findet man in der DDR allein zu Verfahren wegen NS- und Kriegsverbrechen. Durch deren unnachsichtige Bestrafung wollte sich die DDR als der deutsche Staat darstellen, der konsequent gegen das Unrecht des Nationalsozialismus vorging und die völkerrechtlichen Verpflichtungen aus dem Potsdamer Abkommen erfüllte. So verurteilten die Gerichte ausweislich einer ostdeutschen Dokumentation bis Mitte der 60er Jahre 118 Menschen wegen NS-Verbrechen zum Tode. Bis zum letzten Ausspruch der Höchststrafe gegen einen NS-Täter 1976 kamen 9 weitere Todesurteile hinzu. Die genannte Dokumentation trägt den bezeichnenden Titel Die Haltung der beiden deutschen Staaten zu den Nazi- und Kriegsverbrechen. Sehr viel weniger Publizität erhielten Todesurteile in Staatsschutzsachen. Allein in den frühen 50er Jahren, während der bereits angesprochenen stalinistischen Phase der DDR-Justiz, fanden einige dieser Verfahren in propagandistisch aufbereiteten Inszenierungen im Stil sowjetischer Schauprozesse statt. Die Angeklagten waren wirkliche oder vermeintliche Agenten, abtrünnige Geheimdienstmitarbeiter, die mitunter auch aus dem Westen zurückgeholt wurden oder auch Angehörige der sogenannten Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit. Im November 1955 wurde eine Sekretärin von Ministerpräsident Grotewohl, die ich eingangs kurz erwähnt hatte, zum Tode verurteilt als Spionin des westdeutschen Geheimdienstes. Dies war wohl einer der spektakulärsten Prozesse der 50er Jahre, der allerdings auch der Öffentlichkeit verborgen blieb. In der Frühzeit der DDR bildeten die Staatsschutzdelikte, die Staatsverbrechen, unter den vollzogenen Hinrichtungen den deutlichen Schwerpunkt, also weit vor NS-Verbrechen und vor Mord. Nach dem Mauerbau und der Stabilisierung der DDR seit den 60er Jahren ging die Anzahl der Todesurteile in diesem Bereich signifikant zurück. Allerdings, die letzten drei Todesurteile überhaupt, 79, 80, 81, erfolgten dann wieder gegen abtrünnige MFS-Mitarbeiter. Hintergrund für diese überraschende Verschärfung der Praxis war der wohl größte Coup des westdeutschen Geheimdienstes, der 1978 einen hochrangigen Doppelagenten Werner Stiller aus der DDR ausschleuste. Erich Mielke setzte nun innerhalb der eigenen Reihen erneut auf drakonische Abschreckung. Todesurteile wegen Mordes wurden in Entscheidungssammlungen oder den beiden juristischen Fachzeitschriften der DDR nur in Einzelfällen veröffentlicht und dies auch nur bis in die 60er Jahre. Doch auch hier versuchten die Gerichte nicht selten der Tat eine politische Komponente zu geben. So wurde etwa in den Strafzumessungsgründen darauf abgehoben, ob der Angeklagte unter Berücksichtigung seines Vorlebens als Feind der sozialistischen Ordnung einzuschätzen war, der dann unschädlich zu machen ist. Negativ ins Gewicht konnten bei der Strafzumessung neben der ablehnenden Haltung gegenüber der antifaschistischen demokratischen Ordnung selbst Einkäufe in West-Berlin oder das Konsumieren von Wild-West-Filmen und Schundliteratur ins Gewicht fallen. Doch schon ab Mitte der 50er Jahre wurden ausschließlich solche Urteile publiziert, in denen das oberste Gericht die Todesstrafe in eine lebenslange Freiheitsstrafe umgewandelt hatte. Die nunmehrige Zurückhaltung beruhte keineswegs darauf, dass Verurteilungen wegen Mordes in der DDR rückläufig waren. Im Gegenteil, nach einem internen Gutachten des Ministeriums der Justiz aus dem Jahr 1965 verurteilten die Gerichte der DDR jährlich rund, immerhin, 40 Mörder. In ca. 8% der Fälle wurde die Todesstrafe ausgesprochen. Zwischen 1965 und 1975 kehrte sich dieses Verhältnis der vollzogenen Hinrichtungen um. Die meisten Hinrichtungen erfolgten nunmehr wegen Mordes und nicht mehr wegen der anderen beiden Deliktsgruppe. Die letzte Hinrichtung eines Mörders fand dann 1973 statt. Danach wandelte Honecker konsequent die Höchststrafe im Gnadenweg in eine lebenslange Freiheitsstrafe um. Selbst im Fall des fünffachen Sexualmörders Mario S. lehnte Honecker 85 die von der Staatsanwaltschaft geplante Beantragung der Todesstrafe ab. Die angesprochene geringe Quote an Todesurteilen bei Mord, 8%, blieb nicht ohne Kritik. Immerhin sah doch der bis 1968 fortgeltende Paragraph 211 des Reichsstrafgesetzbuchs für Mord die Todesstrafe als Regelstrafe vor. Für eine Strafmilderung blieb nach dem Gesetz Absatz 3 nur dann Raum, wenn in besonderen Ausnahmefällen die Todesstrafe nicht angemessen ist. Ende der 50er Jahre hatte das oberste Gericht der DDR in einer unveröffentlichten Entscheidung das Regelausnahmeverhältnis umgekehrt und entschieden, dass bei Mord entgegen dem Wortlaut des 211 Absatz 3 regelmäßig von einer lebenslangen Zuchthausstrafe auszugehen sei. Doch damit war das letzte Wort nicht gesprochen. Im Jahr 1965 löste ein Kassationsantrag des Generalstaatsanwalts hektische Betriebsamkeit aus. Ziel des Antrags war die Aufhebung eines Urteils, das gegen einen 21-jährigen Mörder lediglich die lebenslange Freiheitsstrafe verhängt hatte. Der Generalstaatsanwalt berief sich unter anderem auf den Gesetzeswortlaut, der weiterhin eine regelmäßige Anwendung der Todesstrafe verlangte. In einer für die fehlende Unabhängigkeit der DDR-Justiz bezeichnenden Weise wandte sich nun der Präsident des obersten Gerichts, Heinrich Töplitz, umgehend an Klaus Sorgenicht, den Leiter der Abteilung für Staats- und Rechtsfragen beim Zentralkomitee der SED. Hinter mir sehen Sie das im Bundesarchiv archivierte Schreiben. Der Gerichtspräsident machte gegenüber der Partei auf die Tragweite der anstehenden Entscheidung aufmerksam. Wollte man der Argumentation des Staatsanwalts folgen, so würde dies im Ergebnis zu einem drastischen Anstieg der Todesstrafen in der DDR zur Folge haben. Die Frage der Abgrenzung der Todesstrafe bei individuellem Mord sei eine prinzipielle Sache von höchster politischer Bedeutung. Deshalb setze ein Urteil des zuständigen Präsidiums des obersten Gerichts voraus, und dies ist nun eine für westliche Vorstellungen von richterlicher Unabhängigkeit, eine geradezu aberwitzige Vorstellung, dass diese Probleme auf hoher Ebene vorher ausdiskutiert werden. Weiter schlägt der oberste Richter der DDR vor, dass beim Zentralkomitee der SED, Zitat, eine Beratung unter Zuziehung der Minister für Staatssicherheit und des Inneren stattfindet, in der wir uns eine grundsätzliche Stellungnahme erarbeiten. Diese grundsätzliche Stellungnahme ist leider nicht überliefert. Im Herbst 65 berief sich das oberste Gericht jedoch auf eine Präsidiumsentscheidung, wonach die Todesstrafe bei Mord lediglich die Ausnahme darstelle, die stets besonders sorgfältig zu begründen sei. Anders als der unbedarfte Leser der Urteilsbegründung vermuten könnte, fiel diese Entscheidung nicht durch ein unabhängiges Gericht, sondern wie gezeigt unter maßgeblicher Anleitung der politischen Organe. Zur Unsichtbarkeit der Todesstrafe in der DDR. Seit den 60er Jahren setzte die DDR alles daran, um Hinrichtungen zu verheimlichen. Ausgenommen blieben einige wenige Verfahren, von denen sich das Regime einen propagandistischen Mehrwert versprach. Seit den 1970er Jahren, so der Historiker Ludowski in einer leider unveröffentlichten Berliner Magisterarbeit, aus der folgendes Zitat kommt, verschwand die Todesstrafe allmählich aus der Wahrnehmung der DDR-Bürger. Sie wurde zu einem absoluten und schamhaft verschwiegenen Tabuthema mit höchster Geheimhaltungsstufe. Wie umfassend die staatlichen Vertuschungsbemühungen waren, belegt ein erschütterndes Dokument eine im Ministerium für Staatssicherheit erstellte Darstellung des Vollstreckungsablaufs. Der Verurteilte wurde am Abend vor der Vollstreckungsnacht in die Leipziger zentrale Hinrichtungsstätte überführt. Hier eröffnete ihm der Staatsanwalt, dass das Gnadengesuch abgelehnt worden sei. Als Vollstreckungstermin wurde der frühe Morgen des kommenden Tages genannt. Zum weiteren Ablauf heißt es wörtlich: Der Verurteilte wird weiterhin zu einem anständigen Verhalten ermahnt. Und hierauf wird zurückzukommen sein, es wird ihm die Möglichkeit gegeben, an seine nächsten Angehörigen einen Brief zu schreiben. Vor der Exekution, zu diesem Zeitpunkt noch durch die Guillotine, musste der Verurteilte seinen Oberkörper entblößen. Ihm wurden die Hände auf dem Rücken gefesselt und ein breiter Ledergürtel in Höhe des Brustbeins angelegt. Zum weiteren Vorgehen heißt es in der Ablaufschilderung wörtlich: Dann wird er in den Vollstreckungsraum gebracht. Der Vollstreckungsraum ist durch einen schwarzen Vorhang geteilt. Hinter dem Vorhang, für den Verurteilten nicht zu sehen, befindet sich das Fallbeil. Der Verurteilte steht mit dem Rücken zum Vorhang. Der Anstaltsleiter gibt das Kommando vollstreckt. Dann wird der Vorhang zur Seite geschoben, der Verurteilte unter das Fallbeil gelegt und die Vollstreckung vollzogen. Die Durchführung der Vollstreckung erfolgt durch ein ständig gleichbleibendes Kommando von Genossen. Nach der Exekution galt es, sich der Leiche unauffällig zu entledigen. Die Vertuschungsbemühungen begannen damit, dass der anwesende Arzt auf dem Totenschein eine unverfängliche Todesursache vermerkte, zumeist Schädelbasisbruch. Um keinen Verdacht zu erregen, legte man zudem einen fiktiven Todesort fest. Schließlich wurde ein Bestattungsschein für Anatomieleichen ausgestellt. Volkspolizisten in Zivil überführten die eingesargte Leiche zum Leipziger Krematorium, wo sie als vermeintliche Anatomieleiche der Universität verbrannt wurde. Erst einige Tage nach der Vollstreckung erhielten die Angehörigen, denen man die Ablehnung des Gnadenersuches aus Sicherheitsgründen nicht mitgeteilt hatte, von der Hinrichtung Kenntnis. Bei diesem Gespräch gingen die Vertuschungsanstrengungen so weit, dass Fragen der Angehörigen über die Art, Ort und den Zeitpunkt der Hinrichtung nicht beantwortet werden durften. Selbst die von dem Hingerichteten geschriebenen letzten Briefe wurden, wie es lapidar hieß, unabhängig von ihrem Inhalt nicht ausgehändigt. Angehörige wurden in quälender Ungewissheit gelassen, Dokumente im staatlichen Auftrag verfälscht. Jedes Mittel schien recht zu sein, um Hinrichtungen zu vertuschen. Dass vor diesem Hintergrund jegliche öffentliche oder wissenschaftliche Diskussion über die Legitimität der Todesstrafe unterbunden werden musste, liegt auf der Hand. Seit Beccarias epochaler Schrift von Verbrechen und Strafen aus dem Jahr 1764 gehört das Für und Wider der Todesstrafe gewissermaßen zu den rechtspolitischen Dauerbrennern. Zu erinnern sei nur an die großen Debatten in der Paulskirche, im Norddeutschen Reichstag, in der Weimarer Nationalversammlung sowie im Parlamentarischen Rat. Und noch in der frühen Bundesrepublik provozierten Vorstöße zur Wiedereinführung der Todesstrafe heftige Auseinandersetzungen über die Legitimation dieser Strafart. In der DDR hingegen unterlag bereits die Frage nach der Berechtigung der Todesstrafe einem Tabu. So findet sich vor 1987 keine literarische Stellungnahme, die über formelhafte Rechtfertigungsversuche hinausgelangt wäre. Auch in den Kommissionsarbeiten zur Schaffung des DDR-StGB von 68 blieb die Todesstrafe unerörtert. Nach Abschaffung der Todesstrafe hingegen spielte die DDR-Rechtswissenschaft bereitwillig ihre Rolle als Klacke der Machthaber und feierte das Ende der Todesstrafe als einen, Zitat, humanistischen, kulturvollen, historischen und weltpolitischen Schritt, so Erich Buchholz, einer der führenden DDR-Strafrechtswissenschaftler. In den vorangegangenen Jahrzehnten hatte die Strafrechtswissenschaft die Beibehaltung der Todesstrafe noch unter Aufgreifen der jeweils aktuellen Propagandaschlagworte verteidigt. Die NATO-Politik, die die Einverleibung des Territoriums der DDR zum Ziel habe, zwinge zu ihrer Anwendung. Der Vorwurf aus Westdeutschland, die Todesstrafe sei inhuman, wurde zurückgewiesen, indem man kurzerhand erwiderte, dass nur die Interessen der Arbeiterklasse ein Maßstab für die Humanität des Strafrechts darstellen kann. Deshalb sei es, so John Lekschers, ein anderer führender Strafrechtswissenschaftler der DDR, Zitat, wahrhaft menschlich, bei Staatsschutzdelikten äußerstenfalls die Todesstrafe anzuwenden. Noch 1976 begründete das offizielle Lehrbuch zum Strafrecht der DDR die Todesstrafe ganz im Duktus des Kalten Krieges mit dem aggressiven, menschenfeindlichen Wesen des Imperialismus. Unerwähnt blieb, dass, wie gesagt, zu dieser Zeit schon längst nicht mehr politische Delikte, sondern der gewöhnliche Mord der häufigste Grund für den Ausspruch der Höchststrafe abgab. Ebenso unerwähnt blieb in der DDR-Wissenschaft selbstverständlich der Satz von Karl Marx, der gegen die Todesstrafe unter anderem eingewandt hatte, Zitat, was für eine Gesellschaft ist dies aber, die keine besseren Instrumente ihrer Verteidigung kennt als den Scharfrichter. Die Tabuisierung des Themas Todesstrafe in der Strafrechtswissenschaft der DDR ist umso auffälliger, als in anderen sozialistischen Staaten durchaus eine kritische Erörterung stattfand. Vor allem in Polen wurde die Frage über die Legitimation der Todesstrafe auf eine Weise gestellt, wie sie in der DDR undenkbar gewesen wäre. Aber auch in der CSSR in Ungarn oder Rumänien wurden Aufsätze und Monographien gegen die Todesstrafe oder zumindest zu ihrer Einschränkung veröffentlicht. Selbst in der UdSSR fanden sich solche Stimmen. Zur Abschaffung und ihren Gründen. Das Ende der Todesstrafe kam plötzlich. Am 30. Juni 1987 beauftragte das Politbüro eine Arbeitsgruppe um Egon Krenz mit einem Vorschlag zur Abschaffung der Todesstrafe. Gut zwei Wochen später lag dem Politbüro ein Beschlussentwurf vor, der die Todesstrafe mit sofortiger Wirkung außer Kraft setzte und die entgegenstehenden gesetzlichen Bestimmungen für ungültig erklärte. Äußerer Anlass war der bevorstehende 38. Jahrestag der Gründung der DDR, zu dem auch der Erlass einer umfassenden Amnestie vorgesehen war. Das Politbüro stimmte dem Entwurf, der nur einen Punkt auf einer dicht gedrängten Tagesordnung ausmachte, ohne weitere Debatte zu. Zugleich wurde festgelegt, wann und wo das Ende der Todesstrafe einschließlich einer knappen Begründung in den Medien bekannt zu geben war. Auch ohne Todesstrafe, so die offizielle Begründung, sei es nunmehr angesichts der stabilen politischen, ökonomischen und sozialen Basis möglich, die Sicherheit der Bürger zu garantieren. Die DDR gehöre, wie nicht vergessen wurde zu erwähnen, zu den Ländern mit der niedrigsten Kriminalitätsrate der Welt. Die Todesstrafe habe vor allem auf historischen Erfordernissen beruht. Die DDR sei ihrer Verantwortung zur konsequenten Bestrafung von Nazi- und Kriegsverbrechern sowie der Ausmerzung der Wurzeln von Faschismus und Militarismus gerecht geworden. Schließlich werde den Empfehlungen der Vereinten Nationen zu einer schrittweisen Beseitigung der Todesstrafe gefolgt. Mit der Abschaffung der Todesstrafe gelang der DDR ein echter Überraschungscoup. Ausgerechnet der sozialistische Staat, der in den Jahren zuvor eine kritische Erörterung des Themas am konsequentesten unterbunden hatte, schaffte als erster die Todesstrafe ab. Was aber waren, um die eingangs aufgeworfene Frage aufzugreifen, die Gründe, die die Staatsführung zu diesem aufsehenerregenden Schritt veranlassten? Aufschluss gibt ein internes Dokument, das im Vorfeld des Abschaffungsbeschlusses erarbeitet worden ist. Erwartet wurden hiernach positive internationale Reaktionen. Die Maßnahme werde dazu beitragen, das internationale Ansehen der DDR zu erhöhen und zu fördern und auch das Gewicht der DDR in der UNO zu erhöhen. Vor allem aus der BRD, deren Besuch durch Honecker unmittelbar bevorstand, seien starke Reaktionen zu erwarten. Diese Überlegungen verweisen auf den eigentlichen Grund für das Ende der Todesstrafe in der DDR. Die Abschaffung der zuvor kaum mehr angewandten Todesstrafe erfolgte vor allem aus Gründen der außenpolitischen Profilierung. Verstärkt wurde der Effekt dadurch, dass die Abschaffung zugleich einen, wie Friedrich Christian Schröder seinerzeit in der FAZ kommentierte, Tritt gegen das Schienbein des großen Bruders, der weiterhin an der Todesstrafe festhaltenden Sowjetunion bedeutete. Mit seiner Maßnahme wollte Honecker demonstrieren, dass es in der DDR weder Glasnost noch Perestroika bedurfte, um den Herausforderungen der Zukunft zu begegnen. Während die außenpolitische Profilierung in vollem Umfang gelang, erwies sich das Beharren auf einem deutschen Weg des Sozialismus, wie wir heute wissen, als eklatante Fehleinschätzung. Die DDR überlebte das Ende der Todesstrafe nur um wenige Jahre. Doch was ist, und diese Frage soll abschließend beantwortet werden, nun das eigentlich Besondere im Umgang der DDR mit der Todesstrafe? Im Gegensatz insbesondere zur Todesstrafenpraxis westlicher Staaten sind hier zusammenfassend folgende Punkte zu nennen. Erstens, die fast schon paranoide Geheimhaltungspolitik der Staats- und Parteiorgane der DDR und die Unterdrückung jeglicher wissenschaftlichen Diskussion über die Legitimität der Todesstrafe. Zweitens, die Instrumentalisierung der Höchststrafe für politische Zwecke. In den 50er Jahren dienten, wie gesagt, inszenierte Schauprozesse als Mittel der Abschreckung und Machtdemonstration. Im Bereich des Geheimdienstes fungierte die Todesstrafe von den Anfängen bis zum Ende, bis 1981, dem letzten Urteil, als Mittel der Disziplinierung. Drittens, in ausgewählten NS-Prozessen sollte der Ausspruch der Höchststrafe der Welt demonstrieren, dass die DDR der deutsche Staat war, der entschlossen gegen NS-Täter vorging und völkerrechtliche Verpflichtungen erfüllte. Den wesentlichen Faktor für das Verständnis der Todesstrafenanwendung in der DDR bildet jedoch die Einflussnahme bzw. die Entscheidungsfindung durch politische, justizfremde Organe. Auf die Diskussion über den Anwendungsbereich der Todesstrafe für Mord hatte ich bereits hingewiesen. Doch schon Anfang der 50er Jahre hatte das Zentralkomitee der SED beschlossen, dass alle Urteile über 10 Jahre Zuchthaus einer Kommission zur Beschlussfassung vorzulegen seien. Diese Kommission bestand aus dem Minister der Justiz, dem Generalstaatsanwalt und dem Leiter der Abteilung für Staats- und Rechtsfragen beim Zentralkomitee der SED. Es konnte geschehen, dass die Kommission dem Politbüro die Entscheidungsalternative lebenslang oder Todesstrafe vorlegte. Ein Todesurteil wurde in der DDR de facto vom Politbüro bzw. dem SED-Vorsitzenden präjudiziert. Es ist kein Fall bekannt, in dem ein Gericht in seinem Urteil von den Vorschlägen der Kommission abgewichen ist. Und schließlich, wie verhält es sich denn nun mit der zitierten Aussage von Karl Marx, die Sie hinter mir an der Wand sehen? Liegt nicht ein Widerspruch darin, sowohl die Anwendung als auch die Abschaffung der Todesstrafe als humanistisch zu feiern? Nicht unbedingt. In den 50er Jahren erscheint die Anwendung der Todesstrafe aus Sicht der Machthaber gerechtfertigt, um die Errungenschaften des Umbruchs vor einer Konterrevolution zu sichern. Für diese Zeit, unmittelbar nach Überwindung der alten Verhältnisse, konnte der Satz von Karl Marx keine Geltung beanspruchen. Verfahren wurde in der DDR stattdessen nach einem anderen Klassiker. Und ich möchte nun zum Abschluss meines Vortrags, so habe ich noch nie einen Vortrag beendet, Lenin zitieren. Lenin sagte nämlich zur Todesstrafe, dass keine revolutionäre Regierung ohne die Todesstrafe auskommen wird und dass es sich lediglich darum handelt, gegen welche Klasse die betreffende Regierung die Todesstrafe richtet. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion.
Etwas Lenin und der Augsburger Strafrechtler Arndt Koch mit seinem Vortrag Wahrhaft menschlich – Theorie und Praxis der Todesstrafe in der DDR. Er hat diesen Vortrag am 7. Januar 2026 gehalten auf Einladung der Universität Greifswald. Wenn ihr Lust habt auf einen anderen rechtswissenschaftlichen Vortrag zu einem aktuellen Thema, dann kann ich euch den hier von Anna-Bettina Kaiser ans Herz legen.
Paradoxerweise spielt ausgerechnet das Recht beim Abbau des Rechtsstaats eine zentrale Rolle. Das Recht würde grandios überschätzt, wenn man glaubte, Verfassungen könnten wasserdicht gebaut werden. Es wird immer verschiedenste Angriffsflächen in einer Verfassung geben. Jeden Tag können wir beobachten, wie die US-Verfassung ohne effektive Widerstände demontiert wird. Der Staatsstreich ist zurück.
Diesen Vortrag der Juristin über Staatsstreiche, historisch, aber vor allem auch in unserer Gegenwart, den findet ihr in unserem riesigen Archiv. Aber hunderte von Vorträgen habt ihr noch zu entdecken im Hörsaal, beispielsweise über die Deutschlandfunk-App oder auf der Plattform eures geringsten Misstrauens. Dankeschön für euer Interesse. Ich bin Katja Weber. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. in der Deutschlandfunk-App.